Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Ich bin selbst überrascht, dass das quasi schon eine Jubiläumsfolge ist. Von den 10 Folgen konnte ich nur eine einzige, nämlich die erste, im selben Raum mit unserem Gast aufnehmen. Alle anderen Folgen haben wir über Videocall und Aufnahmegeräte im Homeoffice aufgenommen. Und vielleicht hören auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja den Podcast anders als früher. Bei vielen fällt ja der Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause weg. Und ich zumindest habe früher gern auf diesem Weg Podcast gehört. In unserer Jubiläumsfolge sprechen wir selbstverständlich über ein besonders wichtiges Thema. Es ist ein Thema, das uns alle angeht, ob wir wollen oder nicht. Wir sprechen über Nachhaltigkeit. Inka Winter, unser Gast, ist CEO von Screen17, einem Nachhaltigkeits-Startup aus Frankfurt. Und wenn Sie glauben, dass in Frankfurt eigentlich nur Finanzindustrie beheimatet ist, dann liegen Sie damit nicht ganz falsch. Denn Finanzen spielen auch in der Debatte um Nachhaltigkeit eine große Rolle. Hallo und herzlich willkommen, Frau Winter.
Hallo, Frau Rexer. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich sehr. Ich habe Ihren Lebenslauf geguckt und wenn man das jetzt mal auf den Punkt bringen möchte, dann könnte man sagen, Sie waren lange in der Finanzbranche bei einer sehr traditionellen Bank und jetzt sind Sie CEO von einem Nachhaltigkeitsunternehmen. Haben Sie sich sozusagen von dem schnöden Mammon abgewendet hin zu den wirklichen Werten? Wie würden Sie es beschreiben?
Ich würde sagen, wenn ich bei Ihren Worten bleiben darf, dass mich der schnöde Mammon eigentlich auf diesen Weg gebracht hat. Also ich habe ja schon zu der Zeit meiner Karriere beim Finanzunternehmen sozusagen das Thema Nachhaltigkeit, ehrlich gesagt, im Bereich Finanzen kennengelernt und habe da eben die Chance bekommen, mich einfach auch entsprechend auszubilden und dieses Thema zu besetzen und habe einfach für mich gemerkt, dass es ein Thema ist, was mir wichtig ist. Das war mir immer in meiner beruflichen Karriere wichtig, dass ich irgendwie Themen habe, wo ich sage, das macht einen Sinn für mich. Das ist für mich irgendwie nachvollziehbar, warum ich das tue oder warum das wichtig ist für meine Kunden. Und insofern hat mich das tatsächlich auf diesen Weg gebracht. Und der Wechsel jetzt letzten Endes ist eigentlich eher ein Wechsel vielleicht von einem Konzern zu einem Startup, einfach mit der Intention zu sagen, ich möchte dieses Thema nochmal anders besetzen. Ich möchte es vielleicht auch anders gestalten können, als man das einfach in einem großen Unternehmen tun kann. Und insofern sehe ich diesen Wechsel mehr von der Organisationsstruktur. Das Thema hat mich eigentlich schon vorher begleitet oder habe ich schon vorher besetzt.
Wollen Sie uns vielleicht ganz kurz erklären, was Ihr Unternehmen macht? Sie sind ja, CEO und was machen Sie genau?
Das mache ich gern. Wir sind ein, Sie haben es gesagt, nachhaltiges Fintech-Unternehmen. Wir stellen datenbasierte Informationen für Investoren zur Verfügung. Also wir sind die Brücke zwischen am Markt verfügbaren Nachhaltigkeitsinformationen, die man kaufen kann oder auch öffentlich verfügbar sind, und Investoren. Das heißt, wir bereiten diese Daten so auf, dass unsere Kunden in die Lage versetzt werden, ihre eigenen Nachhaltigkeitswerte und Präferenzen, im Grunde ihr eigenes Werteverständnis im Bereich Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Finanzieren umzusetzen. Wir machen das im Rahmenwerk der 17 Nachhaltigkeitsziele, weil dieses Thema nachhaltiges Investieren ist ein Megatrend. Das ist wirklich ein Riesenthema. Aber es ist auch in vielerlei Hinsicht noch sehr breit bis wenig definiert, wollen wir mal sagen. Also da gibt es wenig Rahmenbedingungen. Und wir stellen eben diese Informationen im Rahmenwerk der 17 Nachhaltigkeitsziele zur Verfügung. Und unser Ziel ist im Grunde, Kapitalströme umzuleiten. Wirklich Anleger dazu zu befähigen, in im Grunde die Finanzierung der 17 Nachhaltigkeitsziele zu investieren. Das ist mal so das übergeordnete Ziel. Und dafür habe ich ein Team von Datenwissenschaftlern, die den ganzen Tag wirklich sich mit diesen Daten und Informationen befassen. Denn das ist etwas, was für den Privatkunden oder auch für viele institutionelle Investoren ein Thema ist, wo sie froh sind, aufbereitete Informationen zu bekommen. Und das ist das, was wir, das Thema, dessen wir uns im Grunde verschrieben haben.
Sehr spannend. Umso mehr bin ich jetzt gespannt, was für drei Gegenstände Sie uns mitgebracht haben. Wollen Sie mal einen auswählen und mit ihm
starten. Das mache ich gern. vielleicht der, der im Moment erstmal als am weitesten entfernt entscheidet. Das ist mein Handball. Ich habe einen Handball mitgebracht.
Sehr schön. Beschreiben Sie den ruhig kurz. Ich sehe hier im Videoscreen, der ist gelb und schwarz.
Genau, er ist gelb und schwarz. Es ist tatsächlich auch ein Handball, mit dem ich nicht mehr gespielt habe. Denn Handbälle haben die Eigenschaft, platt zu werden, wenn man sie nicht benutzt. Und meine Handballkarriere ist durchaus schon etwas länger vorbei. Aber es ist ein Thema, was mich sehr geprägt hat und was mich auch für meinen beruflichen Weg sehr geprägt hat. Also Handball ist ein Mannschaftssport. Das ist für mich etwas, was ganz wichtig ist, auch im Beruflichen. Ebenso dieser Teamansatz, das ist gerade auch im Startup jetzt unglaublich wichtig. Man ist ja latent ein sehr kleines Team, immer zu wenig gefühlt. Und deswegen ist es einfach wichtig. Wir sind 7 Personen in Frankfurt. Wir haben noch ein Partnerunternehmen und da wird es auch schon deutlich, wir arbeiten mit einem Partnerunternehmen zusammen an unserem Produkt, also haben noch ein dediziertes Projektteam, was mit uns arbeitet und da ist es einfach wichtig, dass man als Team arbeitet, mit allem, was dazugehört und das hat mir dieser Sport wirklich mitgegeben.
Aber das ist auch ein harter Sport oder ist das ein Vorurteil von außen?
Doch, es ist ein harter Sport. Ich glaube, das ist fair zu sagen, aber er ist sehr geradlinig, sehr ehrlich. Ja, also wenn man selber Handball spielt, empfindet man das tatsächlich vielleicht auch, glaube ich, gar nicht so. Mir ging das immer so. Alle haben immer gesagt, ein sehr harter Sport. Ja, das ist er sicher. Ich habe das nie so empfunden, aber Handball ist sehr, sehr geradlinig. Und Handball ist ein Sport, der, ich habe es gesagt, Teamarbeit erfordert. Also die großen Ziele erreicht man eben nur als Team. Ein einzelner, grandioser Spieler bringt nur limitierten Erfolg. Aber es ist eben auch so dieses Ganze, dieses Ehrliche. Man spielt 60 Minuten gegeneinander und hinterher ist das ganz klar. Im Handball gibt man sich die Hand, egal was da vorher war. Und man hat ein klares Ziel, das man verfolgt. Und das sind alles so Sachen, die mir einfach so mitgegeben wurden. Und was ich am Handball einfach immer gern mochte, ist, es hat so einen klaren Rahmen. Es ist abgeschlossen nach 60 Minuten. Klammer mal aus, dass es auch Verlängerungen geben kann. Ist das Spiel zu Ende. Und dann, das ist etwas, was mir sehr liegt, auf absehbare Ziele hinzuarbeiten. Mhm. Und insofern ist das ja vielleicht nicht unmittelbar das, was man erwartet, wenn man über nachhaltige Finanzen redet, aber etwas, was mir einfach diesen Weg sehr mitgegeben hat. Hm. Und was, glaube ich, jetzt einfach auch in der Arbeit im Startup ganz wichtig ist und mir ganz wichtig ist.
Hm. Aber gerade bei den ESG-Zielen ist es ja so, dass man kein Ende sieht, oder? Oder haben Sie das Gefühl, Sie arbeiten so ganz konkret? Man kann sagen, jetzt haben wir es erreicht, die Armut ist bekämpft, full stop. Das wird so schnell ja nicht kommen, oder? Beziehungsweise man kann nicht sagen, wann oder...
Das stimmt, da haben Sie recht. Nein, das ist sicherlich weit von einem klar definierten oder zeitlich definierten Ziel entfernt. Das stimmt. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die 17 Nachhaltigkeitsziele angucken, dann gibt es zumindest klar definierte Ziele. Also wir wissen, was sind es für 17 Ziele und wir kennen auch die Unterziele. Das heißt, was muss erreicht werden, damit wir dieses Ziel erreichen? Die sind definiert. Auch zeitlich limitiert bis 2030, ohne dass man natürlich sagt, danach ist alles erreicht. Aber das hat auch einfach eine gewisse, ja, es hat einen Zielrahmen. Wir wissen, worauf wir hinarbeiten. Und wichtig finde ich auch, es sind die Schritte auch mit definiert. Was muss denn passieren, damit wir dahin kommen?
Und frustriert Sie das nicht manchmal zu beobachten, wenn sich Regierungen dann nicht an die Vereinbarungen halten oder wenn man merkt, dass auch Deutschland eigentlich hinterherhinkt, gegenüber dem, was ja verabredet wurde international, ist das was, wenn Sie sich damit ständig beschäftigen, wo Sie sagen, Mensch, da fehlt mir der Teamgeist?
Ja, das kann ich schon zugeben. Also wenn man dann liest, dass einzelne Staaten aus Klimaabkommen aussteigen oder dass im Grunde Klimaziele weit verfehlt werden, dann muss man schon sagen, dass das etwas ist, was... wo man dann denkt, ach Mann, das könnte man besser machen, keine Frage. Aber ich sehe auch ganz viel Bestreben dahin. Ich sehe auch ganz viel Unternehmergeist, ehrlicherweise. Das ist etwas, was mich unglaublich motiviert, zu sehen, wie viel auch gerade junge Leute mit tollen, innovativen Ideen einfach diesen Weg gehen und wie wichtig das jetzt wird und wie stark so dieses Denken sich immer mehr dahin leitet. Das motiviert mich. Sie haben völlig recht, Sie sind gemacht für Staaten und ja, natürlich ist das Prozedere viel zu langsam. Wir wissen alle, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir krachend scheitern, insbesondere beim Klimawandel. Aber es gibt natürlich noch sehr viel mehr Themen auch. Und wir haben alle einen starken Fokus im Moment, richtigerweise, auf dem Thema Umwelt. Aber wenn wir mal uns die anderen Ziele angucken, dann glaube ich, ist da schon durchaus auch Fortschritt zu sehen. Und es fordert mich schon, da haben Sie recht, so ganz persönlich natürlich, das sind lange Ziele. Und die Zielerreichung oder das, was so gerade erreicht wird, das ist natürlich wenig messbar oder noch zielt noch nicht so auf das ganz große Ziel oder zahlt noch nicht so auf das ganz große Ziel ein vielfach. Aber es ist der richtige Weg und das motiviert mich sehr, das muss ich sagen. Ach, ja.
Ja, und Sie haben ja auch gerade gesagt, das fand ich interessant, dass viel Unternehmergeist da drin ist. Mhm. Würden Sie sagen, dass der Push, der bei den Staaten manchmal fehlt, so dieser Zug zum Ziel, dass den die Wirtschaft wettmachen könnte oder dass da viel Potenzial drin liegt?
Ja, also viel Potenzial auf jeden Fall. Nicht nur in Neugründungen, ehrlicherweise, also jetzt Unternehmensgründungen, sondern wirklich auch in Unternehmen, die sich neu aufstellen müssen. Und auch etablierte Unternehmen, die einfach neue Wege beschreiten, weil sie es teilweise müssen. Manchmal ist da eben ja auch der entsprechende Druck groß. Aber ich glaube, dass das unbedingt, es wird nicht von den Staaten gelöst werden können. Es ist die Wirtschaft, es ist wirklich die Industrie und auch da nicht nur die Finanzwirtschaft, sondern es sind alle Unternehmensbereiche, alle Industrien, die im Grunde da wirklich gefordert sind, die den Unterschied machen können. Und das ist wirklich etwas, was mich total motiviert, was ich unglaublich spannend finde, auch zu sehen, was es da für innovative Lösungen gibt. Und wo ich wieder auch denke, dass eben Ziele und Vereinbarungen, so wie wir sie jetzt von der Klimaseite her kennen, Gradzahlen etc., wo die einfach helfen können, eine Richtung zu geben. Weil am Ende ist es gut, wenn da viel passiert, viel unternehmerisches Denken, viel unternehmerische Motivation da ist. Wichtig ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen die Richtung. Und da sind 17 Ziele einfach großartig.
Ja.
Das muss ich schon sagen. Und ja, das ist sehr spannend zu beobachten. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil ich mich jetzt erst seit 3 Jahren so richtig intensiv mit diesen Zielen befasse. Aber ich habe das Gefühl, es wird auch immer mehr. Also es wird wirklich, die werden immer präsenter. Ja. Aber das kann natürlich
das
auch
das glaube ich
auch. Individuelle Wahrnehmung sein.
Aber ich hab jetzt doch noch eine Handballfrage. Und zwar haben Sie ja gesagt, das ist schon auch ein harter Sport. Es ist wahrscheinlich ein Sport, wo man auch lernt einzustecken, oder? Auch mal eine Niederlage oder einen Schlag sozusagen. Ja. Zu verarbeiten. Wie gehen Sie mit Rückschlägen um?
Das stimmt. Ich bin ein schrecklich schlechter Verlierer, das muss ich zugeben. Aber in der Tat, auch das lernt man beim Sport, ganz klar. Und die Frage ist ja, wie gehe ich mit der Niederlage um? Und ich selber versuche tatsächlich in allererster Linie zu analysieren, was sind denn die Gründe? Also ganz nachdem man natürlich so die ersten Emotionen hinter sich gebracht hat, irgendwo auch zu gucken, okay, was Niederlage und Niederlage ist ja auch ein Unterschied. Also ich kann ja irgendwie verlieren, weil jemand einfach unfassbar viel besser war. Und dann bin ich die Erste, die das akzeptiert und sagt, hey, großartig. Dann frage ich mich natürlich, wie werde ich auch so gut? Aber das ist gut zu akzeptieren. Und dann gibt es Niederlagen, wo man einfach sagt, oh, das habe ich aber auch wirklich selber schlecht gemacht. Oder wir haben jetzt mal auf den Handball gesprochen, wir haben einfach schlecht gespielt, was lief denn schlecht? Und das kann man im Team einfach aufarbeiten. Und das ist, glaube ich, etwas, was so mein Punkt ist. Ich bin ganz schlecht im Niederlagen alleine aufbereiten. Dann komme ich irgendwie aus meinen Gedankengängen gar nicht raus. Das aber im Team zu tun, also auch jetzt zum Beispiel im Startup ist es unglaublich wichtig. Das war etwas, was ich sehr lernen musste, einfach Entscheidungen auch zu revidieren und zu akzeptieren, das war jetzt einfach nicht, das klappt so nicht. Ja. Das fällt mir im Team leichter. Einfach zu sagen, wo stehen wir denn, was haben wir denn, was hätten wir besser machen können, weil da einfach mehr Ideen, mehr Gedanken aufkommen und einfach mehrere Sichtweisen. Das hilft mir sehr und das ist so mein Umgang mit Niederlagen eigentlich mir von außen dann wirklich Input zu holen. Zu sagen, Mensch, kann mal jemand mit mir drauf gucken. Alleine bin ich da leider fürchterlich schlecht.
Ist das im Start-up leichter umzusetzen als in einem Großkonzern? Wie haben Sie das erlebt?
Ja, würde ich sagen. Also der entscheidende Faktor ist ja, dass man im Start-up in der Hinsicht ein kleines Team hat, ein abgeschlossenes Team, wenn Sie so wollen. Ja? Und man ein Ziel hat, auf das man gemeinsam hinarbeitet. Und jeder natürlich seine Sichtweise dazu hat, das kann auch kontrovers sein, aber das ist irgendwie auch wieder in einem Rahmen, das ist abgeschlossen. Das ist eine gewisse Gruppe, die das dann analysiert. Wohingegen im Großkonzern man natürlich einfach sagen muss, man hat erstens sehr viel mehr Stakeholder, also andere Abteilungen, andere Zulieferer. Man ist nie so abgeschlossen, das wäre auch schlimm, wenn man das im Konzern wäre, so ein, keine Ahnung, so ein Silo, das will man ja gar nicht. Aber dadurch ist es natürlich unglaublich schwierig, solche Sachen aufzuarbeiten und auch fokussiert aufzuarbeiten. Mhm. Da haben Sie politische Einflüsse, also unternehmenspolitische Einflüsse. Ja. Ich will nicht sagen, man ist da nicht so zielgerichtet, aber da spielen natürlich auch menschliche Beziehungen irgendwie eine viel größere Rolle, als das jetzt im Startup ist. Ich meine, im Startup sind wir unsere 7 Leute in Frankfurt. Wir haben Gesellschafter und das war's. Jetzt, wenn man Fehleranalyse betreibt. Natürlich holt man sich Meinungen von Kunden noch dazu. Die habe ich aber im Großkonzern auch. Aber ich glaube wirklich, so diese kleinere Anzahl an Stakeholdern, das macht es einfacher. Hm. Das macht es wirklich einfacher. Wenn Sie Gott und die Welt dazu befragen müssen oder mit involvieren müssen, dann wird so eine Analyse einfach schwierig. Und dann ist das auch nicht die Analyse dieses einen Spiels oder dieser einen Situation, wo man sagt, das haben wir jetzt mal verloren, sondern dann ist das relativ schnell das große Ganze und das ist nicht zielführend. Weil eine Niederlage wird abgearbeitet und im Handball sagte man dann immer munter putzen, weitermachen, so ein bisschen lapidar. Und darum geht es im Startup eben auch. Da ist keine Zeit für sich selbst groß bemitleiden. Da muss es weitergehen. Ja. Das nächste Spiel steht an und das ist gut so.
Und bei uns steht der nächste Gegenstand an. Ich bin sehr gespannt. Was haben Sie noch mitgebracht?
Genau, ich habe noch mitgebracht, weil wir es gerade von den 17 Nachhaltigkeitszielen haben, ich habe Bierdeckel mitgebracht.
Wow.
Jetzt könnte ich natürlich
das
auch tatsächlich
sind
den
echte
Übergang.
Viereckige Bierdeckel.
Das sind echte viereckige Bierdeckel. Jetzt könnte ich natürlich den Bogen schlagen und sagen, beim Handball gehört ja das Bier danach dazu.
Ja, stimmt.
Das ist aber jetzt wirklich ein Zufall. Das fällt mir jetzt gerade erst ein. Ja, genau. Ja, das sind Bierdeckel quasi mit den 17 Nachhaltigkeitszielen und es gibt die in verschiedenen Mundarten. Aha. Und unser Geschäftspartner Firma sitzt in Berlin und so habe ich die eben auf Berlinerisch sozusagen. Ich weiß nicht, ob das so heißt. Ich selber bin ja, hochdeutsch geprägt, aber das ist und das ist ganz herrlich, weil da im Grunde zu jedem SDG stehen. Hier steht für SDG 8, also für das nachhaltige Wirtschaften und menschenwürdige Arbeit steht ohne Moos nichts los. Also es ist so ein bisschen spaßig aufgemacht. Mich gibt's nur einmal. Das steht vermutlich für den Klimawandel stoppen auch von Berlin aus. Also es ist mit einer Weltkugel. Also es ist wirklich ganz schön gemacht und die stehen natürlich für diese 17 Nachhaltigkeitsziele, aber sie stehen auch einfach, glaube ich, für die Freude daran. Also für die Motivation, ne, das so ein bisschen.
Und wo kommen die zum Einsatz? So bei den Teamsitzungen oder zu Hause beim Abendbrot? Wo nehmen Sie die her?
Nein, das ist Firmeneigentum sozusagen. Okay. Also die haben wir geschenkt bekommen fürs Team. Von uns hat jeder einen Bierdeckel vor seinem Büro stehen. Da sind wir zwar derzeit nicht
Ihnen
so häufig. Ich habe zugeteilt bekommen, muss ich sagen, von meinen Kollegen. Haben sie gesagt, also für mich würde nur ohne Moos nichts lospassen.
Ah, na gut.
das passt, aber es hat mich auch gefreut, weil es geht ja auch menschenwürdige Arbeitsplätze. Jetzt hat das natürlich in Deutschland, sind wir da ganz gut aufgesetzt. Aber es hatte eben so ein bisschen auch die Message zu sagen, Mensch, du sorgst dafür, dass wir hier auch ein gutes Arbeitsumfeld haben. Insofern habe ich mich da sehr gefreut, neben dem Augenzwinkernden ohne Moos nichts los, dass ich eben aus der, Sie haben es vorhin gesagt, aus der Finanzbranche komme, quasi den etwas kapitalistischen Einschlag im Team vertrete. Und so hat jeder seine Ziele.
Und wenn Sie jetzt auf die 17 Ziele gucken, welches ist Ihnen denn besonders wichtig? Gibt es da eines oder zwei, drei, wo Sie sagen, da hängt mein Herz dran, das ist so der Fokus, wo ich mich für einsetzen möchte?
Also tatsächlich würde ich sagen, es sind die sozialen Ziele. Also tatsächlich rund um dieses Thema auch Gender Diversity. Ich bin Mutter, ich habe eine kleine Tochter. Das treibt einen dann schon an. Verringerung der Ungleichheiten, aber eben auch sowas wie Bildung. Und das jetzt gar nicht so aus der rein eigenen Brille als Mutter oder Frau, sondern wirklich auch globaler zu sehen, einfach zu sagen, Mensch, Bildung, das ist sowas Wichtiges und das ist das kann auf die anderen Ziele alle einzahlen, auf die Beseitigung der Ungleichheiten und natürlich auch darauf, dass Mädchen und Frauen in irgendeiner Form da ein anderes Rollenprofil kriegen. Also das würde ich sagen, so vom Herzen her sind das sicherlich die sozialen Ziele, wo ich sagen würde, also das ist mir echt ein Anliegen, was nicht heißt, dass ich Klimawandel und natürlich auch die Themen rund um Innovation und Infrastruktur als wichtiger erachte, aber so wirklich aus der Emotion raus sind es dann die sozialen Themen, die Menschen einfach, das ist vielleicht so ein bisschen das, was sich durchzieht.
Verstehe. Ja. Ist es denn so, dass man als Startup, das in dieser Nachhaltigkeitsthematik arbeitet, gut vernetzt ist mit anderen Aktivisten, aber Bewegungen, Vereinen, Unternehmen? Schwimmt man da sozusagen in so einem Teich mit anderen oder ist man da trotzdem auf sich gestellt, wie jedes Unternehmen so ein bisschen?
Ich würde schon sagen, Letzteres. Ich habe da gerade drüber nachgedacht, wo wir unsere Netzwerke denn herziehen oder wo wie das so für unser Unternehmen ist. Und man muss natürlich sagen, auch da zehren wir schon sehr stark einfach auch von der Vergangenheit sozusagen, also von unseren Netzwerken noch aus der Finanzbranche. Nun bedienen wir diese auch, insofern ist das sehr hilfreich. In Bezug auf andere Nachhaltigkeitsunternehmen oder überhaupt Unternehmensnetzwerke, weiß ich nicht, ob es einen Unterschied macht, ob man ein Nachhaltigkeits-Startup ist oder nicht. Quasi das ist ein Startup-Unternehmen. Ich glaube, man muss einfach immer dafür sorgen, dass man wirklich sich vernetzt und dass man sich die richtigen Netzwerke für sich sucht. Also nun sind wir zwar ein Fintech, aber ich würde trotzdem sagen, dass unsere Netzwerke im Moment eher in dem Bereich Nachhaltigkeit, wie Sie sagen, zu anderen Nachhaltigkeitsunternehmen gehen oder auch zu anderen datenanalysierenden Unternehmen. Also auch das ist ja ein ganz großer Teil unserer Arbeit. Insofern würde ich das tatsächlich gar nicht an der Nachhaltigkeit festmachen wollen, sondern einfach sagen, da haben wir, glaube ich, dieselben Voraussetzungen wie alle Unternehmen. Ehrlicherweise muss man schon sagen, dass dieses Thema Nachhaltigkeit viele Türen öffnet. Weil es ist schon etwas, was alle sehr berührt. Egal wie gut oder nicht gut man es umsetzen kann, aber es berührt einfach. Also ich merke einfach, es ist ein ganz anderes Entree, ob ich komme und sage, ich arbeite bei einem Finanzinstitut oder ob ich sage, ich spreche über das Thema Nachhaltigkeit und das ist im Grunde unser Unternehmenszweck. Es ist sicherlich, wird positiver aufgenommen oder es öffnet einem mehr Türen.
Und auch nicht mehr so nach dem Motto Birkenstock, Schuhträger oder irgendwie Freak, oder? Oder werden Sie damit auch konfrontiert mit diesem Vorurteil? Da kommt so eine Öko-Tante, Entschuldigung, Nuss wäre ein bisschen komisch. Ja.
Nee, ist ganz spannend, dass Sie das sagen. Also das dreht sich. Das dreht sich tatsächlich. Und ehrlicherweise, für mich selber muss ich sagen, da hat mich einfach meine Zeit in dem Finanzmarkt auch sehr geprägt, dass ich sage, Nachhaltigkeit ist nur dann nachhaltig, wenn sie auch profitabel ist. Und das ist ehrlicherweise immer sehr weit vorne in meiner Vorstellung, wenn ich über Nachhaltigkeit spreche. Also ich finde Birkenstocks und Wollpullis und all das, was man damit verbindet, super. Aber ich glaube, dass wenn wir wirklich die Welt retten wollen, um das mal ganz pathetisch zu sagen, da muss Nachhaltigkeit Geld verdienen. Ich rede nicht von überbordenden Profits und kurzfristig versus langfristig. Also ich will keine Renditediskussion aufmachen, aber ich möchte einfach sagen, nachhaltige Geschäftsmodelle, und über nichts anderes reden wir hier, die müssen Geld verdienen. Und insofern habe ich das tatsächlich sehr wenig, dass mir das begegnet. Es begegnet mir natürlich in Diskussionen, wenn wir mit Investoren, Asset Managern, Finanzinstituten sprechen, die sagen, naja, also wenn ich jetzt so viel Nachhaltigkeit habe, dann kostet das Rendite. Diese Diskussion, die gibt's schon noch, obwohl sie auch durch zahlreiche Studien widerlegt wurde. Aber den Punkt, den diskutiere ich weit häufiger als so dieses grundsätzliche Nachhaltigkeitsthema, wo man, ja, Sie haben gerade gesagt, Nachhaltigkeitsfrau oder früher waren das die Treehugger. Genau. Ne? Also so, da gibt's zahlreiche Synonyme. Das begegnet mir wenig. Diese Diskussion rund um Rendite und Nachhaltigkeit, die begegnet mir viel. Das mag aber natürlich auch daran liegen, dass das natürlich das Umfeld ist, in dem ich mich bewege mit dem Unternehmen.
Hm. Nun gibt's ja innerhalb der Nachhaltigkeitsbewegung einen Teil, der sagt, Wachstum ist eigentlich schlecht. Wir müssten eigentlich weniger wachsen, weil wir so viele Ressourcen verbrauchen mit unserem ewigen Wachstumswillen, dass das gar nicht aufgehen kann. Wie stehen Sie denn dazu? Ist Wachstum und Nachhaltigkeit vereinbar oder haben wir da irgendwo mal einen Punkt, wo man sagen muss, oh, jetzt wäre aber Schluss, weil sonst ist einfach die Erde aufgebraucht?
Na, ich glaube, in der Tat ging es ja die letzten Jahre, Jahrzehnte immer nur um Wachstum, reines Wachstum, auf Kosten letzten Endes aller Ressourcen. Dem stimme ich schon zu, dass man davon natürlich sich irgendwo ein Stück weit abwenden muss. Gleichwohl, glaube ich, natürlich braucht es Wachstum. Also das ist genau dieselbe Diskussion wie, kann Nachhaltigkeit Geld verdienen? Doch, aber es muss natürlich in einem vernünftigen Rahmen sein. Und wir müssen uns einfach überlegen, was zu diesem Wachstum beiträgt. Also ja, wir verbrauchen natürlich Ressourcen, aber es gibt genügend Innovation oder sagen wir es mal so, dieser Markt an Innovationen, ob wir über Kreislaufwirtschaft reden, ob wir über Alternativen zu dem Verbrauch der natürlichen Ressourcen reden. Da gibt es so viele Innovationen. Ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass das wächst, damit es natürlich ein Wachstum gibt. Ich meine, was wollen wir denn unseren Kindern für eine Welt hinterlassen, wenn wir nicht, wenn es nicht mehr wächst? Aber es muss anders wachsen, es muss in andere Richtungen wachsen. Wir können nicht die Ressourcen dieser Welt völlig richtig, wie Sie sagen, aufbrauchen. Dann ist irgendwann Ende. Und wir sind auf dem besten Wege leider dazu, das zu tun. Das heißt, wir müssen uns einfach überlegen, welches Wachstum wollen wir denn? Und womit wollen wir wachsen? Die fossilen Energien, das ist so ein großes Thema, was jeder kennt, die ganze Diskussion darum. Aber das geht natürlich in alle Bereiche rein, auch das Thema Biodiversität. Wie gehen wir mit den Ozeanen um, Plastik oder nicht? Dann müssen wir Alternativen für Plastik finden. Dann müssen wir Alternativen finden, mit denen wir entsprechende Sachen herstellen können. Und wir müssen vielleicht mal drüber nachdenken, ob auch das Wachstum und der damit verbundene, ich sag mal, diese Wegwerfgesellschaft, ob das wirklich das ist, was das Wachstum befördert, oder dieses Thema, große Thema Kreislaufwirtschaft, wie kann man den Lebenszyklus von etwas verlängern, wie kann man Sachen wiederverwenden, und all das kann uns Wachstum bescheren. Also ich glaube, gegen Wachstum ist nicht nur nichts zu sagen, ich glaube, Wachstum ist einfach wichtig. Wir haben ja eine Generation, die nachkommt, und mehrere sogar, die dann einfach natürlich auch auf etwas aufbauen wollen und die auch wachsen wollen.
Und jetzt mal auf ein konkretes Beispiel runtergebrochen, hieße das zum Beispiel, dass man als Investor nicht mehr in eine Billigklamottenkette investiert oder einen Hersteller, sondern eher in so eine Marke, da gibt es ja ein paar Kleidungshersteller, die sehr, sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legen und sogar teilweise jetzt inzwischen damit werben, Klamotten wieder zurückzunehmen und wieder zu verarbeiten. Ist das so eine Richtung, an die Sie da denken?
Ja, zum Beispiel. Absolut. Ich glaube, Sie machen einen ganz wichtigen Punkt, dass wir die Gelder, die Investitionen, die nötig sind für diesen Wandel, dass wir die genau da allokieren, wo nämlich das stattfindet, ja, wo es genau diese Modelle gibt. In der Finanzindustrie spricht man dann oft immer davon, dass man etwas ausschließt, dass man quasi nicht in die Unternehmen investieren würde, die, sage ich jetzt mal, die Billigklamotte mit schlechten Arbeitsbedingungen herstellen. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass man als Investor einen sehr großen Hebel hat. Man hat einen sehr großen Einfluss. Und ich würde mir wünschen, und da geht auch, also das sind ja mehrere, wie soll ich sagen, Bewegungen, die sich in der Finanzindustrie da tun, aber das ist etwas, was ja auch eine große Bewegung einfach ist in der Finanzindustrie, zu sagen, wir als Investoren machen unsere Stimme geltend. Weil natürlich die großen Unternehmen auch die Kraft haben, etwas zu bewegen. Und ich sag mal, das aufgeteilt dann wirklich zu sagen, wir beeinflussen auf der einen Seite, aber wir gehen auch ganz bewusst mit unseren Geldern in diese innovativen Lösungen, in die Lösungen, die wirklich auch für viele Menschen da sind. Für, Sie haben die Textilindustrie angesprochen und das zieht sich ja weiter über alle Industrien. Das ist einfach wichtig und das ist im Grunde was, wo wir unseren Mehrwert auch sehen zu sagen und wir liefern die Informationen dazu, sowas auch zu bewerten. Also Sie müssen es ja irgendwie auch, man muss es messen können, man muss es nachvollziehen können, ganz genau, ganz genau. Und aber ja, das ist im Grunde das, was stattfinden muss, dass Investoren da entsprechend ihre Gelder allokieren.
Jetzt lassen Sie uns noch über den dritten Gegenstand sprechen. Was haben Sie da noch dabei?
Ich habe dabei ein kleines Nashorn. Dieses Nashorn ist nicht nur
und grün.
Genau, es ist schrecklich bunt. Es ist auch nicht wahnsinnig schön. Es ist ein Spielzeug meiner Tochter und es ist hergestellt aus Flipflops, die sich im Meer befanden.
Also das heißt, Sie haben ihre Konsumentenmacht benutzt, um Nachhaltigkeit zu machen. Ja.
Genau, ja, aber das ist tatsächlich, also mir ist das, ich will das nicht verhehlen, es ist mir zufällig in den Schoß gefallen, aber ich fand diese Idee so gut. Erstens, weil, gut, es ist ein Kinderspielzeug und Kinder lieben Tiere, das ist, so ist das, aber es ist eben was einfach, wir können so viel wiederverwerten. Ich weiß nicht, wie alt es ist. Es ist wahnsinnig widerstandsfähig. Es hat jede Menge Kinderzähne ausgehalten. Aber das stand so für mich einfach die Flipflops im Meer. Ja, also wenn wir uns jetzt überhaupt die Ozeane angucken, das ist ja ein riesen Thema und einfach zu gucken, was können wir denn damit machen, was da drin ist. Ich will, also erstmal müssen wir uns natürlich aufhören, dass es irgendwie im Meer landet. Das ist völlig unbestritten. Ich fand das einfach wahnsinnig, das stand für mich so ein Stück weit für eine gute Idee. Also, jetzt werden wir die Welt damit nicht verbessern, dass wir aus Flipflops Spielzeug herstellen. Aber ja, vielleicht doch auch ein bisschen. Und allein das hat mir auch so einen Gedankenanstoß gegeben, zu sagen, was kann ich denn wiederverwerten? Also, das macht ja auch was mit einem selber dann irgendwie. Und ich fand das einfach wirklich, jeder hat Flipflops. Eben sind bestimmt auch schon mal Flipflops abhanden gekommen, mir jedenfalls. wo ich dann irgendwie dachte, ja, okay. Und das nächste, also das hat so ganz viele Gedankengänge. Das nächste Mal passe ich auf meine Schuhe auf. Aber auch wirklich zu gucken, Mensch, man kann mit den Sachen, die jetzt vermeintlich erstmal alle schlecht sind, man kann damit was anfangen, man kann daraus was machen. Und das sind diese unternehmerischen Ideen, die das ich vorhin meinte. Das ist diese Kreativität. Kinderspielzeug, großartig. Wiederverwertet.
Richtig, und es ist auch eine ungeahnte Ressource, nicht? Also man muss nichts Neues nehmen, sondern etwas, was schon eigentlich weggeworfen wurde.
Genau. Und das, deswegen steht das tatsächlich für mich auch für dieses Wiederverwenden, aber es steht für mich auch so ein bisschen erinnert mich immer daran, dass es mir auch Ideen gegeben hat, dass man da auch einfach mal weiterdenken kann und muss. Ich bin leider nicht so ein wahnsinnig kreativer Mensch, aber diese Ideen, dieses Mindset mitzunehmen, was kann man wiederverwenden, was kann man einfach aus dem herstellen, dass man es nicht wegwerfen muss, das fand ich, hat mir einfach viel, viel mitgegeben.
Ist das auch was Sie mit Ihrer Tochter aktiv besprechen? Jetzt weiß ich nicht, wie alt die ist und ob sie das schon kann oder...
Also sie ist 6 und dass das jetzt aus Flipflops ist, das fand sie zwar spektakulär, aber den Hintergrund hat sie noch nicht. Aber ja, es ist schon etwas, wenn es in kleinen Dingen, wenn es um das Thema Wegschmeißen geht oder Kinder wünschen sich immer was und vorzugsweise natürlich Spielzeug. Das ist auch okay, aber dass ich meiner Tochter irgendwie auch vermittle, diesen etwas, wie soll ich sagen, etwas gemäßigteren Konsum dahingehend, dass ich sage, wenn du es hinterher wegschmeißt, dann ist es eben im Müll und dann muss da was mit passieren. Aber auch so ganz einfache Sachen wie, Kinder sind ja, können das relativ gut umsetzen, wenn Müll auf der Straße liegt, dass man da, ne, also dass man auch Sachen aufsammelt. Wir gehen in den Wald und sammeln Müll auf. Und das ist mir schon wichtig, dass sie so irgendwie versteht, das sind Ressourcen, das ist endlich. Jetzt muss man das mit 6, ist das alles spielerisch. Aber ja, ne, dass der Müll sortiert wird. Und also so diese kleinen Dinge, das ist mir schon wichtig, dass sie einfach in diesem Bewusstsein aufwächst, dass man achtsam sein muss mit dem, was da auch um einen rum passiert.
Ja.
Und Kinder haben ja eine ganz enge Bindung zur Natur, zur Umwelt. Das ist denen ja eigentlich mitgegeben. Also insofern ist das...
Das ist richtig. Manchmal ist das Gefühl, dass man das im Laufe des Lebens so ein bisschen verliert. Ich merke auch, dass Kinder ja ganz große Tierliebhaber sind. Und ich kenne, wie sie es gerade sagt, ne, das Spielzeug ist ein Tier. Klar, weil alle Kinder lieben Tiere. Irgendwann hört das auf bei vielen. Ne?
Ja, ja. Und klar, das hat ganz, ganz viele Facetten. Sie lieben Tiere, sie lieben die Umwelt und ihnen... Ich sag mal, mein Punkt ist halt mir eher klar zu machen, dass die eben auch leben müssen und das, was es dafür braucht und was das bedeutet, wenn man irgendwie was wegschmeißt oder den Müll einfach irgendwo hinwirft oder so, solche Sachen einfach. Das sind natürlich so Kleinigkeiten im Alltag, aber ich versuche ihr das schon klar zu machen und wir haben jetzt, dann geht es weiter über die Autos, übers Autofahren oder Fahrradfahren oder also einfach so diese kleinen Themen, ohne dass ich da jetzt, wie soll ich sagen, besonders fanatisch wäre. Aber ich finde es wichtig, dass sie da einfach ein Gefühl für kriegt und dass sie das versteht. Und Flipflops aus dem Meer zum Spielzeug verarbeitet, das ist wirklich ganz witzig, wie spektakulär das für Kinder ist. Und dann wird die nächsten 3 Male gefragt, woraus ist denn das Spielzeug? Fängt es doch schon mal an, ist doch ein guter Start.
So ist es. Liebe Frau Winter, ich sage an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für das wirklich spannende Gespräch.
Dankeschön, vielen Dank, Frau Rexler.
Das war die 10. Folge von Werte und Leadership. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Bis bald und bleiben Sie gesund.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.